Die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel verbringt man ja traditionell mit lieben Menschen. Wir aber nehmen den Besenwagen auf. Aber was tun wir nicht alles für euch? Heute verabschieden wir uns von einem ganzen Jahrzehnt und gehen in ein neues Jahrzehnt zusammen mit euch. Angeschoben wie immer von Rafa. Mein Name ist Bastian Marx.
Ich bin Paul Voss.
Und ich bin der Andi Stauf.
Das Erste, was ich heute mal zur Sprache bringen wollte, ist, dass ich die Woche über einen Artikel im Tourmagazin gestolpert bin. Das Ganze über einen Screenshot in irgendeiner Insta-Story. Und zwar ging es da um Stretching. Ich bin aber nur aufmerksam darauf geworden, weil Burgi das Model dafür war. Und ich habe mir dann sogar extra irgendwie Screenshots von dem Text schicken lassen, habe das gelesen, musste dann aber leider feststellen, dass es kein Interview mit Burgi war, sondern einfach nur eine Erklärung, dass denen super gut und wichtig ist. Und Burgi einfach, seit er 11 ist und seit ihm der Radsporttrainer Klaus Fischer das gesagt hat, jeden Abend eine Stunde lang dehnt. Und dann wurden 10 Dehnübungen oder so mit Fotos erklärt und Burgi war das Model dafür. Und ich dachte mir nur so, vielleicht bereitet er ja schon mal so ein bisschen auf sein Leben nach der Karriere vor. Und ich wusste nämlich seit kurzem, dass man mit so Sachen, so Instructor-mäßig, relativ gut Geld verdienen kann. Zu dem Thema könnt ihr alle mal diese Bikram-Doku auf Netflix gucken.
Ich habe mich schon gefragt, worauf du hinaus willst, ob er eine Karriere als Yogalehrer anstrebt oder nicht, aber dann kam das wirklich, ja. Krass, eine Stunde jeden Abend, jeden Tag. Also seit er 11 ist.
Also ganz schön, seit 52 Jahren.
Der muss ganz schön geschmeidig sein, der Burgi.
Aber ich habe mich früher auch jeden Tag gedehnt, jetzt nicht eine Stunde, aber doch auch schon.
Ich dehne mich auch jeden Tag.
20 Minuten, eine halbe Stunde, ja.
Das kann ich auch jedem empfehlen. Das ist schon ganz gut gegen Schmerzen am Knie oder am Rücken.
Ja, ich habe mich noch nie gedehnt, glaube ich. Also noch nie, stimmt nicht, aber selten. Aber ich kann es auch nur jedem empfehlen. Vielleicht nicht eine Stunde, aber ein bisschen jeden Tag.
So andeuten jeden Tag einmal. Dann.
Nee, wirklich. Wie der Basti schon sagt, Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Hüftschmerzen, kommt alles vom Nicht-Dehnen.
Letzte Woche wurde dann endlich das Geheimnis gelüftet, worüber wir auch selber schon orakelt haben. Welches Team wird Rowan Dennis 2020 beschäftigen? Und, oh Wunder, es ist doch Ineos geworden. Auch zu dem Thema kann man direkt mal wieder was empfehlen, nämlich diesen What's Occurring-Pod von Geraint Thomas und Luke Rowe, wo Rowan Dennis dann auch direkt zu Gast war und die ein bisschen darüber geredet haben. Man muss aber dazu sagen, wir haben ja mit dem Besenwagen auch schon viel Kritik an unserem Sound bekommen. Das ist wahrscheinlich der schlimmste Podcast soundtechnisch, den man auf der Welt findet. Aber interessant, wenn man es schafft, das Englisch und australische Englisch dann noch mit dem schlechten Sound zu entschlüsseln, dann ist cool. Ja, Leute.
Ja,
gut. Statements, hat euch das überrascht? Wechsel jetzt Ineos. Nö. Was meinst du, was er verdient? Gib mal eine Schätzung raus.
Boah.
2,50 Euro plus Prämie.
Die Stunde.
Boah, echt schwer zu sagen. Also ich habe da keine Vorstellung, wie der Vertrag gestaltet ist. Ich habe ja schon mal irgendwie gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass er ein relativ niedriges Grundgehalt bekommt, dafür relativ hohe Prämien drin hat. Andererseits spielt bei Ineos jetzt Geld nicht so eine Rolle. Kann auch sein, dass er doch einen ganz guten Vertrag abgeschlossen hat. Dafür kenne ich ihn halt auch zu wenig und kann jetzt nicht so genau die Gespräche auch zwischen Teamleitung und dem Athleten irgendwie nachvollziehen. So, vielleicht hatten die ein ganz gutes Gefühl und haben dementsprechend einen guten Vertrag angeboten. Vielleicht eher so Wundertüte.
Na, ich glaube, es ist vielleicht auch interessant, dass sein Manager auch der Manager ist von Luke Rowe und auch Geraint Thomas und ich glaube noch einigen anderen da im Team. Es wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben bei den Verhandlungen, das gute Verhältnis zum Team und wie ich schon sage, die werfen ja auch mit Geld durch die Gegend, ne? Also ich glaube, Movistar oder, nee, wer war noch? Ich glaube, CCC, die waren ja auch relativ heiß im Rennen. Ja.
War doch auch mal dein Manager, oder?
Das war auch mal mein Manager, ganz kurz, ja.
Ja.
Vor ein Jahr.
Ja, es gab doch ein Interview mit dem Manager von CCC. Ist das immer noch Andy Ries oder
Nee, nee. Oschowitz.
Oschowitz, ja, irgendwie. Nee, wer hat denn.
Doch, das ist, ja, genau. Oschowitz ist.
Aber der war bei BMC auch schon Manager? Ja.
Ja.
Ja, okay. Ja.
So, Andi Ries war der, ist der Besitzer von BMC, genau, oder jetzt verstorbener Besitzer. Genau.
Aber mit Oschowitz gab es eben ein Interview und der meinte, zu einem gewissen Zeitpunkt dachte er schon, das wäre safe, dass Rowan Dennis zu denen kommt. Also die Verhandlungen müssen da auch relativ intensiv gewesen sein, deswegen muss wohl auch ein halbwegs stabiler Preis dann irgendwo doch im Raum gestanden haben.
Das habe ich auch gelesen, aber das war schon ein paar Monate zurück. Also das war noch vor der Weltmeister, vor dem Weltmeistertitel, und das war halt irgendwann, als die Bahrain-Sache so erstmalig in die Brüche gegangen ist. Da gab es schon die ersten Verhandlungen zwischen denen. Genau, aber da ist dann halt irgendwie nichts raus geworden, und jetzt die letzten Monate war es ja relativ ruhig, aber ich denke mal auch, der Deal mit Ineos, der wird schon ein bisschen länger geschlossen worden sein. Aber ja, gut. Ich bin mal gespannt, wie er da nächstes Jahr fährt und ja, Olympia und Weltmeister, sowas halt.
Stellen wir uns jetzt mal vor, man bekommt Rowan Dennis einigermaßen unter Kontrolle da bei Ineos. Was ist das einfach für ein Team, bitte? Jetzt hat man da theoretisch 4 Grand Tour-Sieger mit Carapaz noch. Potenzielle, so Geraint Thomas, Chris Froome, Egan Bernal, alle schon mal die Tour gewonnen, Carapaz noch dabei. Dann Rowan Dennis, so fürs Teamzeitfahren, Filippo Ganna, Johnny Moscon. Dann hat man noch gar nicht über Kwiatkowski nachgedacht oder so. Das ist schon relativ asozial auf jeden Fall, was die da abfahren.
Ja, definitiv. Aber ich finde, ja, das ist so ein bisschen, keine Ahnung, wie so Real Madrid zum besten Zeiten. Man holt sich halt ganz viele Superstars rein und man fragt sich ja manchmal, ob das nicht einfach irgendwie nur eine Taktik ist, um halt quasi vom Feind oder vom konkurrierenden Teams halt die guten Fahrer wegzuholen, damit man weniger Konkurrenz hat. Also ich sehe jetzt gerade nicht, warum man unbedingt noch einen Carapaz bräuchte. Also bei Rowan Dennis sehe ich halt den Punkt noch so ein bisschen, aber Carapaz ist so, hätte es auch nicht holen müssen, vielleicht Geld wahrscheinlich. Und ja, sicherlich auch einfach Fahrer wegkaufen. Ich meine, es war damals mit Richie Porte so, als man gesehen hat, dass der kommt. Und ja, ich weiß nicht, ob das immer so viel, also erfolgsversprechend ist auf lange Sicht für die Fahrer.
Carapaz war sicher billig. Ja, ich bin gespannt aufs Line-Up bei der Tour dann auch.
Ja, ich glaube, dass der Wechsel von Carapaz war tatsächlich irgendwie ein bisschen politisch auch. Der Agent von ihm, der hat nämlich einige Fahrer bei Sky, also Ineos unter Vertrag, und da scheinen auch immer ganz gute Deals abzulaufen. Das ist der Aquadro, der Giuseppe Aquadro hat da so einen ganz guten Draht anscheinend nach Südamerika, wo er öfter mal Talente nach Europa holt, dann über Italien meistens noch mit so einem Zwischenstopp in der U23 dann weiter an die Teams vermittelt. Und
ist nicht so auch.
Der hat ein ganz gutes Verhältnis auf jeden Fall zu Ineos. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ein geplanter Deal war oder ob da irgendwie nicht irgendein anderer, also ob das jetzt eine sportliche wirklich Verstärkung sein sollte oder ob das halt irgendwie so einen politischen Hintergrund noch hat.
Naja, gut, der Manager von Movistar hat ja von Anfang an gesagt und so, dass er mit, wie heißt der? Quattro Formaggi?
Aquadro, ja, Aquadro.
Giuseppe. Aquadro. Dass er von dem keine Fahrer mehr nimmt. Dann hat auch der Manager gesagt, also der Aquone.
Aquadro immer.
Das Lustige ist, wenn du was sagst, höre ich ihn nicht, weil mein Laptop quasi dein, was du sagst, unterdrückst. Deswegen weiß ich immer noch nicht, wer richtig heißt. Deswegen nenne ich ihn einfach weiter Quattro Formaggi. Und er hat ja dann gesagt, dass er jetzt in Spanien die ganzen Talente unter Vertrag nimmt, damit keiner mehr zum Movistar geht. Und der hat ja jetzt auch anscheinend wirklich schon so 2-3 gute U23-Fahrer oder jetzt halt ja, allgemein Neopros unter Vertrag genommen, die dann halt nicht zum Movistar gegangen sind, sondern zu ausländischen Teams. Echt eine interessante Entwicklung. Bin ich mal gespannt, wo das noch irgendwie hingeht.
Gut, wer auf jeden Fall auch jetzt diese Taktik verfolgt mit den möglichst vielen Topstars in einem Team, ist Lotto Jumbo, wo man jetzt auch mit Roglic, Tom Dumoulin und Steven Kroosweig in die Tour gehen will und helfertechnisch jetzt auch nicht so schlecht ausgerüstet ist. Ich dachte heute so kurz drüber nach und dachte mir, eigentlich gar nicht so schlecht für Emu Buchmann, weil normalerweise passiert es ja dann so, dass sich ein Topfahrer herauskristallisiert und die anderen Mitfavoriten in dem Team sich dann doch irgendwo zurückziehen ab einem Punkt und so kegeln die vielleicht zwei, drei Konkurrenten um Podiumsplatz raus.
Ja. Ich glaube, die haben schon klarer Vorgaben vor der Tour. Also ich denke schon, dass sie sich da einig sind, für wen sie fahren. Ich glaube nicht, dass sie mit vier Leuten oder drei Leuten reingehen und sagen, komm, jetzt warten wir mal die ersten zwei Wochen ab und entscheiden
dann.
Ja gut,
du weißt ja nie, was passiert. Der eine stürzt, dann dies, das, Windkante abgehängt und so, aber so wie das bei Movistar sonst immer passiert, passiert es ja dann vielleicht da auch. Ne? Movistar fährt ja jetzt schon jahrelang die Taktik, drei Spitzen zu fahren und keine Schicht.
Aber das ist jetzt, da kommt, glaube ich, jetzt sogar über Movistar eine Netflix-Doku raus, oder die ist schon draußen. Oha. Über die diesjährige Saison. Bin ich mal gespannt, wann die auf dem deutschen Markt erscheint. Die könnte auch interessant sein dann.
Freelander. Gut, Thema abgehakt. Diesen Bergfahrer sind Künstlerartikel, kannst du nochmal rausholen. Der war witzig.
Ja, Kenny Elizond. Kenny Elizond hat irgendwie so ein typisch französisches Interview gegeben und gemeint irgendwie, ja, er braucht jetzt mehr Freiheiten und Bergfahrer oder Kletterer werden Künstler. Die brauchen irgendwie so, wieder irgendwie so in Bildern gesprochen. Zeigt mal wieder, dass die Franzosen halt irgendwie doch nur so ein paar Jahre zurück sind. Radsport hat sich halt verändert nach den 60er und 70er Jahren. Aber die haben irgendwie immer noch so die romantischen Vorstellungen von so Typen, die dann lange Ausreißversuche starten und irgendwie ja, manchmal ja auch durchkommen, ne? Das waren ja also auch die großen Erfolge von den Franzosen, waren ja irgendwie schon ein paar beeindruckende Etappensiege so in den letzten Jahren, aber vielleicht klappt es dann auch deswegen nicht so in der Gesamtwertung und also
ja. Man muss wahrscheinlich den meisten unserer Zuhörer erstmal erklären, wer Kenny Elizond ist. Der ist nämlich
ja, oder auch nicht,
jetzt,
ne?
Weil mehrere.
Meine Prognose wäre auch direkt, dass man von dem nicht mehr so viel hört jetzt in letzter Zeit.
Der war jetzt irgendwie zwei, drei Jahre bei Ineos als Helfer quasi engagiert und das einzige Mal, wo er mir wirklich richtig aufgefallen ist, war, als er die Attacke von Chris Froome vorbereitet hat, als er diesen 80 Kilometer Solo-Ritt zum Giro-Sieg gefahren ist. Da war Elizond der letzte Helfer davor. Das war's. Mal sehen, ob wir nochmal was sehen von ihm.
Vor allem in dem Fall auch wird das Lustige, dass der Elizond, der ist ja drei Köpfe oder vier Köpfe kleiner als Froome. Und wie er vor dem da berghoch fährt und Froome am Oberlenker rumhampelt und dann Elizonde so voll gebückt auf dem Rad, das sah schon sehr lustig aus. Also Windschatten hat auf jeden Fall keine relevante Rolle mehr gespielt zu dem Zeitpunkt.
Das war mehr so symbolisch. So, ich hatte unter der Woche mal nach Fragen von unseren Zuhörern gefragt, die wir hier in der Jahresabschlussfolge noch behandeln und wir kommen da auch nochmal ausführlich zu heute, aber eine will ich schon mal vorwegnehmen. Das war nämlich, wie werde ich jetzt nach den Weihnachtstagen und viel Essen und wenig Training möglichst schnell wieder fit? Und da haben wir auf jeden Fall eine Lösungsvariante.
Genau, weil die Frage habe ich mir auch gestellt. Ist eigentlich auch ganz einfach, man macht genau das Gegenteil. Wenig essen, viel trainieren oder am besten genau noch richtig trainieren und richtig essen. Das sind halt so die Basics, die jeder machen muss. Leider ist das halt so. Oder wenn man es noch beschleunigen will, dann muss man das zwar auch noch machen, aber dann geht es vielleicht doch ein bisschen schneller, dann ruft man den Dopingarzt seines Vertrauens an. Der Einzige, der mir jetzt bekannt ist in Deutschland, der kann, glaube ich, gerade nicht. Ich weiß gar nicht, ob der noch immer in U-Haft sitzt, aber auf jeden Fall ist er da irgendwie in den Adalas-Skandal mit verwickelt. Und ja, da gab es jetzt auch kurz vor Weihnachten war das, nochmal eine, ja, für manche vielleicht überraschende Nachricht, für manche auch nicht. Also mich hat es jetzt nicht so vom Hocker gerissen, dass da noch irgendwie zwei Radfahrer, auch Deutsche, noch mit drin verwickelt sind. Und ja, die Namen wurden jetzt noch nicht genannt, es wurden Zeiträume genannt.
Sag doch nochmal genau. Ich habe das irgendwie nicht ganz, ich habe es tatsächlich nicht ganz verstanden, auch nicht so voll verfolgt. Das hat jetzt aber wieder Hajo Seppelt rausrecherchiert, oder was?
Ja, genau, das hat Hajo Seppelt einmal rausgehauen. Aber um ehrlich zu sein, gibt es da ja auch nur diesen einen Tweet, den er rausgelassen hat. Und da haben dann Leute aus verschiedenen Ländern in andere Kontexte rübergeworfen und anders irgendwie übersetzt und auf einmal kamen dann andere Fakten raus, als sie wirklich irgendwie genannt wurden. Von daher habe ich auch ein bisschen Überblick verloren, was jetzt irgendwie Realität ist und was nicht. Aber ich glaube, der Fakt ist, zwei Sportler, die 2012 und 2013 in der Pro Tour gefahren sind, einer davon noch aktiv, der andere nicht mehr, haben an der Tour teilgenommen, an Weltmeisterschaften. Ja.
Nur nochmal Hard Facts. Zwei Fahrer, die an der Tour 2012, 2013 teilgenommen haben sollen? Oder an beiden, oder was?
Ja, so genau.
In dem Zeitraum also an Wettkämpfen Fall, genau. teilgenommen haben.
Ja, genau.
Und einer davon ist noch aktiv. Okay.
Richtig.
Also ich würde ja sagen, es war Fossi.
Gab's wohl auch Gerüchte.
Einer hat's gesagt, ne?
Ja, irgendwie, du hast irgendwelche Screenshots uns geschickt aus irgendwelchen komischen Internetseiten, wo auch der Name Paul Voss gefallen ist.
Aber dann, das ist halt wieder so das Problem, weil Leute nicht richtig lesen können und nicht, also die Worte, die irgendwo stehen, nicht irgendwie richtig aufnehmen und dann irgendwelche Namen reinhauen. Dann Emanuel Buchmann wurde irgendwo auch genannt, wo ich dachte, Alter, der ist halt da noch gar nicht Rad gefahren, weißt du? Also es ist halt irgendwie so, die lesen halt dieses 2012 und 2013 nicht und dann noch das Wort Pro Tour dazu. Das heißt schon mal, da war ich gar nicht mehr Pro Tour, darf erstmal angenommen und dann das da und dann Emanuel Buchmann ist da auch noch nicht Pro Tour gefahren, was jetzt die World Tour ist. Also es sind halt so Dinge, wo du sagst, es passt ja irgendwie alles nicht zusammen. Aber wir können ja gerne mal spekulieren.
Nee, das ist ja genau das, was man nicht machen sollte. Also man kann den Kreis ja jetzt schon sehr einschränken. Da sind dann nur noch ein paar übrig, die da in dem Zeitraum gefahren sind und auch an den Wettkämpfen teilgenommen haben. Aber da bringt ja trotzdem nichts, da jetzt irgendwelche Spekulationen zu rauszuhauen, was halt viele gemacht haben und wo sich Basti auch zwischenzeitlich mal richtig drüber aufgeregt hat. Aber gut, ich denke mal, lange wird es nicht dauern. Das wird auf jeden Fall rauskommen und dann wissen wir es alle. Aber du warst anscheinend für manche Leute doch schon verdächtig, Fossi, ne? Also, dass dein Name...
Meinen
habe ich nirgendwo gelesen.
Ich sag Andreas Stauf. ihr wart beide zu der Zeit aktiv, oder?
Ja.
Geil.
Aber nur einer von uns beiden war bei Miriam.
Und keiner von euch ist mehr aktiv. Also kann es nur einer von euch sein.
Das stimmt.
Richtig.
Das
stimmt.
Ach, großartig, ja. Ja, bleiben wir gespannt. Habt ihr noch irgendein Statement dazu? Oder harren wir einfach der Dinge?
Ja, nur, also das Einzige ist halt echt, dass man sehen kann, wie halt Social Media oder die ganze Hexenjagd dann das Ding irgendwie in eine falsche Richtung treibt und halt dann Leute das Ding in Google Translator reinhauen, um es irgendwie auf Englisch zu verstehen und dann kommen da ganz falsche Zusammenhänge raus und dann geht halt immer weiter durch Twitter oder egal wo und dann kommen irgendwelche kuriosen Dinge am Ende des Tages raus. Das ist schon hart, ey. Und dann das Problem mit der Sache ist ja halt gerade echt, dass ja alle Fahrer, ich meine, du kannst ja die Liste aufrufen von aktiven Profis zu der Zeit, ne? Also es ist ja wirklich relativ einfach und dann grenzt du es halt schon ein.
Hexenjagd ist auf jeden Fall ein gutes Wort dafür, also so kommt mir das auch komplett vor und als würden die Leute...
Ja, aber eine Hexe ist ja irgendwo dabei.
Ja, ja, also auf Social Media einfach
zwei.
Nur darauf warten, endlich mal wieder jemanden an die Wand stellen zu können und sich so riesig darüber freuen, so kommt mir das vor.
Nein, das ist auch, also ich finde es ja auch in Ordnung, dass man sucht und hinterfragt und auch das anspricht, darum geht es ja gar nicht, was ja viel schlimmer daran ist, was es auch Hajo Seppelt macht, obwohl, also ich meine, nichts gegen seine Arbeit, die ist gut und ich... Wie gesagt, sonst wären wir dort nicht, wo wir sind, wenn er jetzt nicht irgendwie diesen Journalismus betreiben würde. Aber halt das einfach so einen Raum zu stellen und dann Sportler, die unschuldig sind, halt dann irgendwie so vor Fragen. Also Leute kommen ja auf die zu und fragen die, ja. Und dann jeder hat im Kopf, ah, ist es ein Buchmann, der es gar nicht sein könnte, weil er zum Zeitpunkt gar nicht aktiv war. Da werden irgendwelche Namen in den Raum geworfen. Die sind dann erstmal da mit verbunden, obwohl sie damit gar nichts zu tun haben. Und das ist halt eher das Problem. Deswegen frage ich mich manchmal, ist es gut so eine Scheiße mal wieder anzuteasern. Ich weiß, geht um Klickzahlen und dann irgendwie, wenn das Ding rauskommt, machst du einen schönen Boom. Das wissen wir alle, aber ja, ist halt schon für die damit nichts zu tun haben, einfach nicht schön. So.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich bin auch mal gespannt, also wer wird jetzt auch nicht wirklich kleine Wellen schlagen, wenn ich mir das so überlege. Ich meine, der deutsche Radsport, was Sponsoren und Rennveranstalter angeht, sowieso steht gerade nicht so gut da. Wenn da jetzt noch ein aktiver deutscher Fahrer wieder in was verwickelt wird, dann kann ich mir vorstellen, dass es da auf jeden Fall nicht förderlich sein wird. Naja, warten wir mal ab und dann werden wir bei Gelegenheit nochmal drüber sprechen müssen.
Leider. Und ein Ding, was ich noch eigentlich kurz sagen will, ist halt, dass der Staatsanwalt, ist das glaube ich, oder der Richter, ich glaube Staatsanwalt, der dann sagte, ja, Tour de France Fahrer und dann, also dann wir so eine Radspur verallgemeinern über die Tour de France und dann, ich glaube, die denken halt, Radsport ist Tour de France. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn am Ende des Tages ein Name rauskommt, der vielleicht nie die Tour gefahren ist oder halt vielleicht auch gar nicht mehr aktiv ist, weil er auch schon aufgehört hat, aber die es gar nicht im Blick haben, weißt du, also ich glaube, die sind so
Andreas Schauch zum
Beispiel. Also es scheint manchmal so uninformiert über den Sport an sich, dass sie irgendwelche Fakten raushauen.
Schließen wir hiermit und kommen endlich zur Besenwagen-Wahl des Fahrers des Jahrzehnts. Jeder von uns hat sich irgendeinen Fahrer überlegt, sehr genau recherchiert auch und wir diskutieren jetzt aus, wer war der Stärkste. Fossi, du darfst anfangen.
Philipp Gilbert. Dann sagt Staufe wieder wer, habe ich noch nie gehört. Aber für mich ist es so der Fahrer ja, der letzten 10 Jahre, wenn man sieht, was der alles gewonnen hat und wie stark der immer noch ist. Ich meine, der gewinnt dieses Jahr Roubaix und hat jetzt 4 Monumente von 5 schon für sich entschieden und Tour-Etappensieg, gelbes Trikot getragen, Weltmeister. Also irgendwie so, was ein Tagesrad angeht, eigentlich alles Bedeutende mal abkratzen können. Klar, eine Tour wird er nie gewinnen, also eine große Rundfahrt, aber ja, für mich einfach einer der größten Rennfahrer. Und wenn ich den jetzt halt auch so sehe, ich meine, ich bin mit dem selbst reingefahren, dann kriege ich halt auch so ein, also selbst jetzt noch in Mallorca Trainingslager hatten wir das gleiche Hotel mit Lotto Soudal, zu dem Team, wo er hinwechselt. Und dann kommt er einem halt entgegen auf der Treppe, obwohl man ihn kennt, auch zum Rad drin gefahren ist, denkt man dann trotzdem, okay, krass, krasse Persönlichkeit. Das ist für mich ist das halt irgendwie so ein Radsportstar. Noch viel mehr als ein Cancellara oder so.
Ja, ich finde, also der gehört für mich aber gefühlt einfach noch irgendwie auch ins letzte Jahrzehnt. Ich meine, klar, der hat jetzt irgendwie spät in diesem Jahrzehnt nochmal Flandern und Roubaix gewonnen, aber so seine Hochzeit ist für mich irgendwie trotzdem schon viel länger her. Also, keine Ahnung, ist irgendwie nicht so präsent in den letzten Jahren halt irgendwie so. Der hat, im Gegenteil, ist halt auch echt in der Versenkung verschwunden, nachdem er da irgendwie jahrelang in Ardennen alles von vorne bis hinten gewonnen hat. Und hat jetzt nochmal eigentlich gegen Ende seiner Karriere nochmal so ein Hoch. Aber also für mich ist auf jeden Fall nicht der Fahrer des Jahrzehnts. Klar, man kann ihm das alles nicht absprechen, was er da gewonnen hat, aber für mich gibt es halt mindestens noch einen Fahrer, der da drüber steht. Und dass es kein GC-Fahrer sein wird, ist ja klar. Also muss ja schon ein richtiger Rennfahrer auch sein.
Behalt dir das vor, dann mache ich erst. Ist natürlich der Hai von Messina. GC-Fahrer, aber auch 3-mal ein Monument gewonnen schon. Deswegen eigentlich auch, weil er eben zumindest mehr im Repertoire hat als andere GC-Fahrer. Ich habe nochmal geguckt, was er in diesem Jahrzehnt alles gewonnen hat. Und es sind 2 Giro-Gesamtsiege, 1 Tour-Gesamtsieg, 1 Vuelta-Gesamtsieg. Hat 2-mal Lombardei-Rundfahrt gewonnen, 1-mal Sanremo. 6 Giro-Etappen, 6 Tour-Etappen, 2 Vuelta-Etappen. War 2-mal italienischer Meister. Hat fast Olympia gewonnen. Schade, ist auf die Fresse geflogen kurz vorher. Und für Fonsi 800 Euro reingeholt dieses Jahr. Also ganz klare Nummer, Vincenzo Nibali.
Also es klingt alles auch überzeugend, aber für mich gibt es halt wirklich nur einen Fahrer des Jahrzehnts, der wirklich für das Jahrzehnt steht, weil er auch erst 2010 wirklich Profi geworden ist. Ist halt Sagan, ne? Also ich meine, der ist allein in den 10 Jahren ist er 3-mal Weltmeister geworden. Ich weiß gar nicht, wie viele grüne Trikots er jetzt gewonnen hat mittlerweile. 7? Kann das sein? Also fast ein Jahrzehnt lang das grüne Trikot bei der Tour gewonnen. Jetzt hier alles aufzuzählen, wird auch ein bisschen lang, aber auf jeden Fall auch alles über die letzten 10 Jahre.
Na gut, da möchte ich aber jetzt eigentlich schon wieder streiten, weil ich habe gerade auch ein bisschen Angst bekommen, als du gesagt hast, ja, beim Gilbert ist ja schon so lange her. Seine erfolgreichste Saison, ne? Das war halt in welchem Jahr, Stoffi?
2011.
Richtig. Und das war dieses Jahrzehnt.
Ja, genau. Aber es ist halt, wie gesagt, schon fast 10 Jahre her. Ich gebe dir recht, es gehört irgendwie noch mit in dieses Jahrzehnt, wenn man sich die Zahlen anguckt. Aber da Philipp Gilbert halt schon seit 1998 Profi ist, gefühlt, und wirklich konzentriert seine größten Erfolge.
Was ist das für eine Argumentation? Wir reden von diesem Jahrzehnt. Jahrzehnt fängt bei 2010 an und geht bis 2019, Junge.
Ja, gut, das ist dann halt dein Argument, dass du sagst, wenn einer Anfang des Jahrzehnts und Ende des Jahrzehnts irgendwie mal erfolgreich war und dazwischendurch irgendwie nicht viel von ihm zu sehen war.
mal erfolgreich.
Ja gut, aber ich meine, guck mal nach, wann Gilbert die ersten Rennen gewonnen hat. Das geht alles noch, das hängt noch so aus dem letzten Jahrzehnt mit rüber und es, für mich halt geht keiner über Sagan, der in den letzten 10 Jahren wirklich jedes Jahr irgendwelche Riesenerfolge gefeiert hat und das kontinuierlich über 10 Jahre. Für mich einfach mit Abstand der Fahrer des Jahrzehnts.
Wir hatten uns vorher aber schon mal auch kurz darüber unterhalten und das eigentlich schon mal ausdiskutiert. Und im Endeffekt sind wir uns einig, wer der Fahrer des letzten Jahrzehnts ist. Und wir sagen das einfach jetzt alle auf 3. 1, 2, 3.
Andreas Stauf.
Ja, knapp.
Knapp geschlagen von Gilbert.
Ja, knapp von Nein, Gilbert aber. Geschlagen. Der Gilbert hat, glaube ich, aufgehört, als ich angefangen habe. So, das muss ungefähr so 2010, 2011 gewesen sein. Hat er zumindest mal eine Pause gemacht, oder?
Ich glaube, du hast in der Schule nicht aufgepasst mit Jahrzehnten und so. Ne? Das ist halt wirklich, das Jahrzehnt sind 10 Jahre, Junge. Nicht nur irgendwie 5 oder so. Das ist doch scheißegal, wann der geboren wurde, Junge. Wenn er 80 jetzt wäre, ist er auch egal, wenn er mit 70 halt seine größten Erfolge feiert. Das ist doch egal. Also...
Ja, ich gebe dir recht, dass er auch noch in diesem Jahrzehnt erfolgreich war, aber halt, es gab einen, der auf jeden Fall deutlich für mich zumindest.
Ey, und jetzt nächstes Argument. Gilbert wird wahrscheinlich über 3 Jahrzehnte erfolgreich sein, weil er wird jetzt auch noch 2020 schnell fahren.
Er muss ja noch Sanremo gewinnen.
Richtig. Und dann war er ja in den Nullerjahren, in den Zehner und in den Zwanzigern.
Und wäre für mich dann trotzdem eher in die Nullerjahre einzukategorieren.
Aber da hat er nicht seine größte Erfolge gehabt, das ist doch. Staufi, Mann.
Was hat dieses Jahrzehnt eigentlich ausgemacht im Radsport? Was ist eigentlich uns in Erinnerung geblieben? Was ist passiert? Erste Notiz hier ist Generationswechsel. Was haben wir dazu zu sagen?
Ja, nee, den überspringe ich von meiner Seite. Nein,
Paul und ich sind.
Was heißt Generationswechsel? Ich meine, das ist halt die Leute, mit denen wir groß geworden sind, haben halt aufgehört. Ne? Cancellara. Bohnen, dann steht bei uns hier auch drin, Schiolek und Stauf natürlich auch. So und
Voss auch.
Ja.
Voss steht hier auch eigentlich bei.
Aber der setzt die Karriere auch noch fort im Jedermann-Bereich.
Genau.
Nee, ja, ich meine, Generationswechsel ist halt normal, ne? In den Nullerjahren gab es den auch und jetzt auch, von daher nichts Besonderes. Was ich jetzt aber, falls ihr nichts weiter dazu zu sagen habt, ich gehe davon aus, dass Stauf nichts dazu zu sagen hat, schon krass finde, ist eigentlich der, ja, die quasi Gründung des Teams Skies 2010. Ich finde schon, dass das den Radsport nachhaltig zum Großen verändert hat, einfach. Also in dieser, die Richtung, wie der Radsport professioneller arbeiten kann, moderne Techniken mit reinnehmen, also alle Bereiche, die man irgendwie verändern könnte, hat man verändert im Team Sky und somit auch in dem Radsport und ohne das Team Sky wären wir, glaube ich, da jetzt nicht, wo wir sind, was jetzt auch Technologie im Radsport angeht. Ja, von daher finde ich, ist das schon eine relevante Veränderung gewesen. Ja, die ganze Hinterfragung, dass du, wie ernährst du dich, wie trainierst du, Marginal Gains, natürlich ist jetzt irgendwie so ein Trademark auch, aber wenn ich mich daran erinnere, ich weiß gar nicht, 2010 Mailand Sanremo, die waren die ersten, die als komplettes Team wirklich in so einer Formation mit 80er Laufrädern, Aero-Laufrädern hintereinander hergefahren sind, alle in Aero-Suits, den ganzen Tag in Unterlenkerposition, einfach nur komplett Aero. Und da dachte ich schon, okay, das Geräusch von den Laufrädern, das hatte ich bis dahin, ich meine, da war ich zwar auch erst 2 Jahre in der World Tour unterwegs, aber hatte ich bis dahin so nicht gehört und du hast gemerkt, die machen Dinge anders, dann haben sich auf die Turbos gesetzt, vor den Rennen, nach den Rennen, das hat bis dahin auch keiner gemacht, danach hat es jeder gemacht. Ja, so extrem, keine Ahnung, man, das sind einfach extrem viele Bereiche, wo Sky einfach einen Anstoß gegeben hat. Gerade so was auch Trainingsmethodik angeht, Wettkampfplanung, wie man mit Sportlern arbeitet, Geld in den Sport einfach reinfließen lassen. Also ich meine, die haben ja dann wirklich irgendwann gar keinen Halt mehr gemacht. Dann gab es eine Zeit, da sind die zur Tour mit vier Camper-Vans angekommen, wo dann die Manager drinnen geschlafen haben und die sportlichen Leiter damit die Sportler Einzelzimmer haben auf dem Hotel. So Kleinigkeiten, ja. Die das aber, wo Sky das als erstes gemacht hat.
Ich stimme dir da auf jeden Fall voll und ganz zu, Paul. Und ich hatte dann auch noch irgendwie so die Wahrnehmung, dass dieses Team Sky auch irgendwie noch neue Radsportfans irgendwo erschlossen hat, dass das da dieser Riesenmarkt Großbritannien vielleicht nicht entstanden ist, aber so in den Straßenradsport auf jeden Fall noch mehr involviert wurde. So vorher war das so eine Riesenbahnfahrernation und plötzlich haben die auch immer mehr erfolgreiche Straßenfahrer aus ihren Bahnfahrern gemacht.
Ja, und vor allen Dingen, was natürlich auch hinzukam, ist auf einmal der Hass für ein Team. Also ich glaube, früher mochtest du ein Team oder die anderen Teams waren dir egal. Jetzt gibt es ja richtig einen Hass gegen bestimmte Teams, in dem Fall halt Ineos, immer noch so. Und das ist halt auch so eine Neuheit, die in den Radsport reingekommen ist. Die ist sicherlich nicht gut, aber ja, auf jeden Fall haben die ziemlich viel Staub aufgewirbelt und ich bin froh, dass das Team gibt und ja, dass die den Radsport eigentlich da in eine positive Richtung gepusht haben. Weil es sind natürlich auch Leute daraus entstanden, ne, die jetzt zu anderen Teams gegangen sind und das Wissen auch weitergeben. So Rod Ellingworth, der jetzt zu Bahrain McLaren heißen sie nächstes Jahr, geht. Bin ich auch mal gespannt, was der mit dem ganzen Know-how, was er von GB und Sky hat oder Ineos jetzt, was er daraus macht.
Ein weiterer Punkt hier ist, den ich nicht verstehe, das muss mir derjenige, der den aufgeschrieben hat, gleich mal erklären, ist Generation der Supersprinter, weil ich so denke, das ist genau nicht mehr der Fall. Generation der Supersprinter war Mario Cipollini in Nullerjahren für mich.
Na, ich habe den Punkt aufgeschrieben. Ich finde, dass wir vielleicht auch eher Anfang der Nullerjahre bis Mitte, aber es ist ja noch dieses Jahrzehnt, nicht Nullerjahre, Anfang 2010 bis, keine Ahnung, so vor 2-3 Jahren, so mit Cavendish, Kittel, wir waren da noch alles, Viviani, also du hast ja so einfach so eine mega Bankbreite Krone wegen an Top-Sprintern, die alle auf so einem hohen Niveau sind, dass die gar nicht mehr so wirklich rausstechen zum Teil, weil das Niveau einfach so krass hoch ist. Und ich finde schon, dass es anders ist. Ja. Im Vergleich zu den Jahrzehnten zuvor. Da gab es halt einen Cipollini davor, wie heißt der, Chiasamo oder Chiapucci oder keine Ahnung.
Er war aber kein Sprinter.
Chiasamo.
Also Cipollini ist ja jetzt echt schon lange her. Danach.
Petacchi ein bisschen.
Ja, dann gab es noch Petacchi. Dann kam auch schon Kev eigentlich, ne? Irgendwie 2006, 2007 hat er schon angefangen, glaube ich. Und der hat sich dann eigentlich 10 Jahre so mehr oder weniger oben gehalten. Aber stimmt, in den letzten Jahren wurde die Dichte so an Sprintern auf jeden Fall immer mehr.
Jetzt verstehe ich das auch. Also so macht es definitiv Sinn. Jetzt gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele sehr gute Sprinter.
Ja, ob das jetzt alle Supersprinter sind, weiß ich nicht. Wenn man Mario Cipollini zu dem Thema befragt, dann sagt er, die sind alle Fliegengewichte. Außer Marcel Kittel, der war noch okay. Schwer zu sagen, ob man da jetzt sagen kann, Supersprinter. Supersprinter sind eigentlich so die großen 5 vielleicht an Siegen gemessen, ne? So, da gehört dann auf jeden Fall noch ein André Greipel mit rein. So,
ja, hatte ich vergessen, Entschuldigung. Ja. André, das war nicht mit Absicht.
So, vielleicht alle, die über 100 Rennen gewonnen haben in ihrer Karriere. So, vielleicht dann.
Also dazu gehört Kittel aber nicht.
Am Ende. Ja, vielleicht ist Kittel, war einfach der Übersprinter für ein paar Jahre, aber ist nicht dann in der Geschichte als Supersprinter dabei, sondern zählt dann ja, halt einfach nicht dazu, zu denen, die halt über mehrere Jahre viele Radrennen gewonnen haben. Ne? Ich finde, so Leute, die 100 Radrennen in der Karriere haben, das sind halt schon echt so die großen Namen der letzten Jahrzehnte, was Sprinter anging.
Aber da kann man natürlich auch streiten, wie viele Tour-Etappen hat er gewonnen? Ich glaube, 22? 24? Irgendwie so? Also auf jeden Fall über 20. Ich glaube, er hat 98 oder 96 Siege. Das ist natürlich
ja gut,
klar, dass er die 100 nicht
okay,
geknackt,
das ist aber prozentual. Das zählt noch mit dazu, das stimmt. Das zählt noch mit dazu.
Macht Andi nochmal eine Ausnahme jetzt, aber auch nur, weil er es ist. Willst du das kurz noch nachrecherchieren, oder?
Ich meine, Kev, sein Wort sind das
okay, alles, 89 Rennen gewonnen, 14 Tour-Etappen. Wird vielleicht doch noch übrig bleiben als einer der letzten Supersprinter vielleicht.
Ich weiß ja nicht, gut, wenn schon Chippo sagt, das ist der Einzige, mit dem man was anfangen kann, dann muss man den auf jeden Fall drin lassen. Kommen so langsam jetzt zum Ausblick. Man soll ja nicht zu lang zurückschauen in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft blicken. Und womit wir anfangen ist, das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, mal auf die Trikots zu gucken, die es nächstes Jahr so gibt. Und das Erste, was mir bei der Recherche des Ganzen aufgefallen ist, ist, viel Neues gibt's nicht.
Naja, ich finde, also habt ihr Badiani, CSF, wie sie heißen, gesehen?
Ich habe nur World Tour geguckt.
Das ist ein italienisches, wie heißen die? Heißen die nächste immer noch Pro Conti? Nee, die heißen noch anders, oder?
Ja, der das Zepter des hässlichen Teams der Welt ist abgegeben, ne? Von, was war das vorher, Cube?
Wanty Gobert
zu erklär, wie das Trikot aussieht.
Zu Badiani, ja, ich muss es gerade erstmal selber aussuchen. Das ist jetzt auch pink, glaube ich, mit grün, bin ich der Meinung. Aber ich muss mich gerade nochmal Badiani.
Das ist eine völlig legitime Kombo, pink und grün, hallo?
Also. Ja, ja, also.
Also auf der Love Parade 1999 wärst du damit auf jeden Fall relativ weit gekommen, glaube ich.
Ja, das tut weh auf jeden Fall in den Augen. Muss man sich anschauen, das ist ein sehr weirder Mix und ist für mich auf jeden Fall so auf Nummer 1 der hässlichsten Trikots 2020, aber sind auch wieder rum Italiener, von daher eigentlich schon wieder fast chic, weil die übertreiben es ja gerne mal. Ja.
Ja, die Italiener, die spielen da schon so ein bisschen auf einem anderen Planeten, was das angeht. Zieht es auch durch, insofern ist da fast zu sagen, es ist okay. Ich sehe hier auch ein Teambild mit den neuen Trikots und da fahren die noch so ein Shallow-Lenker an dem Rad, was sie da haben.
Klar,
Newton Shallow, richtig geil.
Ja.
Schöne 90er-Jahre-Technik. Ja, ansonsten bin ich da echt die Trikots der World Tour durchgescrollt und da hat sich nicht so viel getan. Bahrain sieht ganz neu aus. Gefällt mir nicht.
Ja, sagen irgendwie viele. Ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich
finde das Fahrrad ganz okay, aber Bahrain ist jetzt orange, so wie auch vorher schon viele und so ein bisschen hellblau drin. Also das ist natürlich das ist das Schwierige für mich.
Also ich finde, wo du jetzt sagst, die Italiener bleiben ihrer Linie treu, das machen die Belgier auch irgendwie. Also die sehen auch immer aus wie so belgische Trikots halt, ne? Die belgischen Continental-Teams und belgischen World-Tour-Teams unterscheiden sich dann nicht irgendwie von der Art, irgendwie 1000 kleine Sponsoren mit noch irgendwie draufgepackt.
Und farblich deswegen ziemlich unaufgeregt.
Genau. Man tauscht vielleicht mal die Farben von oben nach unten, aber
genau.
Auch die letzten Jahre hat sich ja nicht viel getan.
Ja.
Wobei das natürlich auch immer so ein bisschen am Sponsor liegt, der dann
bleibt. Wobei letztes Jahr hatte Lotto noch dieses weird lustige Fotoshooting, ne? Mit den Trikots. Das haben sie dieses Jahr nicht mehr gemacht. Mit Pokémonen und weiß nicht mehr genau, wer das war. Matti Breschel oder was?
Was ich sagen muss, das neue Trikot von Israel Startup Nation heißen die, glaube ich, ne? Sieht man auch direkt, dass ein italienischer Sponsor mit an Bord ist, weil das Trikot sieht mir auch ein bisschen zu unaufgeräumt aus, zu wuschelig. Also irgendwie, man erkennt nicht so richtig, was sie eigentlich damit ausdrücken wollen, finde ich. So, das K von Katusha ist ein bisschen zu groß und dann irgendwie sieht das ganz irgendwie so unaufgeräumt aus. Also das gefällt mir auch gar nicht.
Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ich finde es gar nicht so schlecht. Das könnte auch ein Vereinstrikot sein, aber
welches ich eigentlich ganz cool finde, ist Education First.
Hat sich aber auch nicht so viel getan, oder? Hätte ich jetzt gedacht, da haut man vielleicht nochmal einen raus. Aber eigentlich jetzt so farblich oder wenn ich es jetzt von Weitem sehe, dann sehe ich keine Veränderung.
Was sagen wir zu NTT? Ich finde es eigentlich ganz gut.
Ist halt das Klassischste von allen. Ich finde es auch super, aber gab es halt auch jetzt schon mehrmals. Aber ist trotzdem gut und besser als vorher.
Ja, nee, sonst ist da wirklich noch bis jetzt nicht so viel passiert. Die AG-Dessert-Jungs haben immer noch eine kackbraune Hose.
Die sehen genauso aus wie vorher. Lotto Jumbo hat sich jetzt auch nicht großartig verändert. Ist eigentlich auch dasselbe. Sunweb ist eigentlich auch dasselbe. Drexel Gaffredo ist zwar irgendwie auch dasselbe, aber immer noch vorne bei mir.
Ja, immer noch klassisch schön einfach, ne?
Wobei die sehen im nächsten Jahr so ein bisschen, also Lotto und die sind jetzt irgendwie von den Farben genau gleich. Bin ich mal gespannt, ob man die so schnell auseinanderhalten kann. Ansonsten, ich finde das Ineos-Trikot eigentlich am coolsten. Also nicht so.
Ja, ich mag das Ineos, ich finde es auch ganz cool, ich mag das Ineos-Logo gar nicht, das passt irgendwie nicht ins Bild, das sieht so billig aus im Vergleich zu dem Farbverlauf, oder nicht?
Ja, gut, also Logos auf Radtrikots sehen immer scheiße aus, aber gehören halt irgendwie zum Profi-Radsport mit dazu, also da Ich finde es noch irgendwie okay. Also man sieht es ja auch nicht die ganze Zeit, ne? Du.
Movistar sieht richtig billig aus auch.
Ja. Also ich finde schon Israel, finde ich am billigsten. Tut mir leid, finde ich nicht so schön. Hm? Das wäre jetzt so mein.
Das sieht echt nicht gut aus, ne?
Das würde ich mir jetzt nicht kaufen, wenn ich Fan wäre.
Quicksteps auch eigentlich, finde ich, dämlich. Also grundsätzlich irgendwie die Farbverteilung, die neue, cool. Aber dass man das dann wie so eine Latzhose gestaltet hat.
Ja, das ist ja keine Latzhose, sondern das soll eigentlich ja der Umriss von einem Wolfskopf sein.
Soll ist natürlich schön gesagt, wenn es halt nicht so ist.
Ja, aber ist ja auch nur so, wenn man die Arme hochhebt, ne? Wenn sie in der Siegerpose sind, sonst.
Ja, das sind die eigentlich immer.
Also ja, das stimmt natürlich. Das
schon immer
ja.
Erkennen. Okay. Erkennen können.
Das ist ein gutes Argument. Aber Staufi, das heißt, wenn wir dir zum Geburtstag einen Ineos-Kit schenken, dann ziehst du es immer an.
Nee. Das hänge ich mir dann auf. Nein, natürlich nicht. Also spar dir das Geld. Werde ich mit Sicherheit
Besenwagen bezahlt.
Mit Sicherheit werde ich das nicht tragen. Außer Ineos, gib mir nochmal Vertrag und bezahlt mich dafür. Dann würde ich vielleicht nochmal machen. Aber auch nur vielleicht. Müsste schon viel Geld sein. Mehr als Ron Dennis. Damit ich nochmal.
Also 3,50 Euro.
Ja. Aber die können sich auf jeden Fall die Prämie für den Zeitfahrweltmeistertitel sparen dann.
Ja gut, dann hätten wir ja auch die Adalas-Frage gestellt, wer der aktive Profi ist, wenn du bei Ineos wieder unter Vertrag wärst. Besenwagen Bleigießen. Wer gewinnt nächstes Jahr die wichtigsten Rennen? Ich sag das Rennen, ihr sagt, wer gewinnt. Mailand Sanremo.
Gilbert.
Dann sage ich einfach, dass Sagan das endlich mal gewinnt.
Paris-Roubaix.
Dann könnten wir eigentlich sagen, wenn einer von den beiden gewinnt, dann ist der auch der Fahrer des Jahrzehnts, oder? Nee, ist sowieso Sagan, aber selbst wenn er es nicht gewinnt.
Nee, ist auch Gilbert eigentlich. Ja.
Ich glaube aber trotzdem eher, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Sagan mal gewinnt.
Ich mir auch bei Gilbert ganz gut.
Paris-Roubaix.
Yves Lampert.
Ich sage Nils.
Nils, Yves Lampert, gut, weiter geht's. Tour de France.
Bernal. Du kannst auch Bernal sagen, wenn du willst.
Ja, glaube ich auch. Ja, Bernal. Nee, ich sag Chris Froome einfach nur, wenn ich was anderes sage.
Olympia.
Kwiatkowski.
Okay, das kam jetzt ein bisschen zu schnell, warum?
Habe ich schon lange nicht mehr von dem gehört. Eigentlich ein guter Fahrer. Ich weiß, dass er schon mal da war, um sich die Strecke anzugucken. Ist, glaube ich, sein großes Ziel nochmal. Ich bin gespannt, also ich fände es cool eigentlich.
Also auf Olympia werden relativ viele heiß sein dieses Jahr. Das Rennen ist auch sehr hart. Da können wirklich gute Fahrer, vielleicht sogar GC-Fahrer stechen. Das wird spannend.
Also ja, gut, aber die große Frage wird eigentlich genau, ne? Also ich kann mir halt bei Kwiatkowski vorstellen, dass er halt vielleicht nicht unbedingt die Tour fährt, was jetzt viele GC-Fahrer halt machen die wissen wir ja mittlerweile, fahren alle da. Also komplettes Ineos Line-up wird da sein. Wismar Jumbo wird halt auch viele Fahrer hinschicken, die eigentlich auch Favoriten für Tokio wären. Deswegen kann ich mir das eigentlich so ganz gut vorstellen.
Ich sag Remco.
Stabiler Tipp. Es wird nächstes Jahr die härteste Weltmeisterschaft geben seit Ewigkeiten.
Jetzt erstmal ganz kurz, wenn Remco nochmal so einen Schritt macht, oder also dann. Weiß nicht, ob er eine Tour irgendwann mal gewinnt, aber weiß nicht, also irgendwie traue ich dem alles zu momentan. Wie der sich entwickelt, das ist schon einfach zu krass.
Ja, es gibt ja auch noch einen Zeitfahrtitel bei Olympia zum Beispiel. Ein schweres Zeitfahren, glaube ich.
Aber ich finde es eigentlich interessant, dass der auch eher so Richtung Ardennen-Klassiker jetzt gehen wird. Klar, also vom Fahrer, vom Typ her oder vom passt das schon eher dahin. Aber dass er jetzt schon, ja, so früh quasi da sich komplett darauf spezialisiert, finde ich spannend irgendwie. Und ich bin auch mal gespannt, wie viel er sich dann wirklich noch entwickeln kann. So, ne? Das bleibt ja auch immer die Frage. Ja. Also irgendwo ist ja für jeden mal Schluss. So, und er ist halt ziemlich früh dran. So ist halt die Frage, ob er dann wirklich über Jahre immer besser wird oder ob der halt jetzt schon ziemlich gut ist und halt nicht mehr so viel besser wird. Ne? Und
ich glaube, Pubertät webt er sich für nach der Karriere auf.
Ich finde, ich würde ihn halt nicht so als Favoriten für Olympia direkt nennen, weil halt dafür fehlt ihm vielleicht noch ein bisschen die Erfahrung. So. Also der hat halt generell so von Renntaktik eigentlich noch nicht so viel gelernt, sag ich mal, weil er halt bei Junioren einfach alles abgehängt hat und die Rennen, die er dieses Jahr gewonnen hat, hat das genauso gemacht, aber das wird wahrscheinlich auch nicht immer so funktionieren und wenn ja, dann gut, dann ist er auf jeden Fall ein Top-Favorit, aber wenn es so ein bisschen taktisch auf taktische Spielchen hinausläuft, dann kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch ein bisschen was fehlt.
Noch ein paar Gala-News, weil wir auch ein High-Society-Informationssender sind hier. Er ist wieder zusammen mit seiner Freundin.
Waren die auseinander?
Die waren auseinander. Das war ganz groß in den belgischen Medien. Aber gut, jetzt sind sie wieder zusammen. More success.
Wenn das ein Mann nicht für immer hält.
Ich wusste gar nicht, dass er eine hat, aber gut.
Doch, doch, da hat doch irgendwie so was, so nicht, hast du nicht
die? Da muss man die Gazetten lesen, Junge, die belgischen.
Dass der Teamarzt dann direkt gesagt hat, bei der Einschulung bei Quickstep zur Freundin so,
ja, Einschulung.
Du bist jetzt eine Radprofi-Ehefrau, deine Pflichten sind so und so. Hast du das nicht erzählt?
Nee.
Okay.
Was ich habe es auch irgendwo gelesen, ja.
In der Radsportgala der Belgischen. Gibt es nur auf Belgisch. Ja, Zeitfahr Olympia ist auf jeden Fall das Jahresziel von Ron Dennis. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass man da wieder ganz stabile Wetten abschließen kann zu kleinen Quoten. Ja, Weltmeisterschaft nochmal. Irgendwelche Tipps? Siebenmal richtig, richtig lang bergauf. Also 7 Kilometer, 10%, 7-mal. 6, 7 Kilometer.
Valverde.
Nee, Weltmeister war er jetzt schon mal, das braucht er nicht mehr.
Ja, wenn es vor ein paar Jahren gewesen wäre, dann hätte ich auch Valverde gesagt, direkt. Ich kann mir vorstellen, vielleicht ist er jetzt doch ein bisschen zu alt schon. Ja, ganz ausschließen würde ich nicht, aber
Junge, der fährt als Vorbereitung, fährt der Giro, Tour, Olympia, World Down, dann zur WM, Junge. Der braucht einfach nur, weißt du, setzt sich aufs Rad und der fährt einfach los, wie ein Moped und hört immer auf zu fahren.
Also,
ich weiß schon, wen du sagen wirst. Würdest, aber du bist ja jetzt hier
war aus ja noch dem nicht, Spiel ne? raus. Ja, okay, alles klar.
Er war tatsächlich noch kein Weltmeister. Wir reden hier gerade von Nibali. Ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen mittlerweile. Einfach mal so spannend, ob es jetzt doch nochmal einen Alten gibt, weil ja gerade so die Jungen im Kommen sind. Gerade so ein bisschen der Trendwechsel passiert im Radsport, dass die Leute halt doch schon irgendwie im jungen Jahren am Höhepunkt ihrer Karriere angelangt werden oder vielleicht angelangt werden. Fällt mir jetzt auf Anhieb auch so gar keiner ein. Dumoulin, ich sag, Dumoulin wird Weltmeister.
Gut, Valverde, Dumoulin. Okay, dann kommen wir jetzt, wie angekündigt, zu den Fragen, die uns Besenwagen-Hörer eingesendet haben. Wir haben da auch relativ hart rausgefiltert. Die erste Frage, die wir behandeln, ist: Moinsen, ist Snooze ein Thema im Radsport? Wenn ja, wie weit verbreitet ist es? Andreas Schaub.
Nee, noch nie gehört.
Ich weiß nicht, Thema wird daraus gemacht, ne? Also gab ja schon verschiedene.
Gib mal erstmal eine ganz kurze Einleitung für also Snooze, wer noch nicht weiß, genau.
Snooze ist ein Tabakerzeugnis, so wie es da drauf steht. Kommt aus dem skandinavischen Raum. Sind so, muss man sich vorstellen, wie kleine Teebeutel. Die sind dann mit ja, so einem feuchten Tabak gefüllt und den legt man sich unter die Lippe und nimmt dann das Nikotin über die Schleimhäute auf. Ist in Skandinavien schon seit weiß ich nicht wie viel Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten weiter verbreitet als, glaube ich, Zigarettenrauchen. Hat dann irgendwie den Weg in den Sport gefunden, also nicht nur in den Radsport. Ich glaube, im Fußball ist es, das kam in erster Linie über die Wintersportarten, halt so wie Eishockey, da ist es ganz weit verbreitet, weil es halt einfach ein bisschen ja, diskreter ist, als jetzt irgendwo eine Zigarette zu rauchen als Leistungssportler. Und das ist es jetzt letztendlich auch, ne? Es ist halt so, es gibt ja da auch Studien mittlerweile, die besagen, irgendwelche leistungssteigernden Wirkungen von Snooze mag sein. Ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen. Ich glaube, das nimmt auch kein Leistungssportler auf der Welt, um besser irgendwie zu sein, sondern einfach nur aus einer Gewohnheit oder halt irgendwie aus einer Nikotinsucht heraus.
Aus Coolness-Gründen auch.
Ja, vielleicht so die Jüngeren, ja.
Gruppenzwang.
Ich weiß nicht, warum raucht man, ne? Also
Rauchen,
aus den gleichen,
ja gut, aber Nikotin und Snooze, die hemmen ja auch den Hunger. Also es wird ja auch schon zum Teil genutzt, um abzunehmen, aber einmal den Hunger zu unterdrücken.
Ja, klar, kann schon sein. Ich kenne auch Fahrer, die haben sich einfach immer schon früh die Zähne geputzt, da hast du auch nicht mehr so viel Hunger danach. Habe ich jetzt noch von keinem gehört, der das deswegen gemacht hat. Ich habe eher im Gegenteil, also, abführende Wirkung davon wird gerne mal genutzt.
Paul schon.
In Morgenstunden, um das schneller hinzubekommen, wenn der Kaffee nicht mehr reicht. Aber jetzt wirklich so aus das ist, glaube ich, nicht so der Hintergrund, dass das irgendjemand nimmt, weil ich meine, es ist auch, wer es mal ausprobieren will, ist mittlerweile in Deutschland erhältlich. Ich würde es nicht zu lange drin lassen beim ersten Mal. Ist jetzt kein schönes Ding, was man sich da reinzieht, so, ne? Also deswegen macht man das jetzt, weiß nicht, also kann ich mir nicht vorstellen, dass man das jetzt unbedingt macht, um nicht nochmal was zu essen. Gibt's mit sich, kann jeder benutzen, wie er mag. Ich glaube aber einfach, dass es halt aus einfach so als Rauschmittel einfach verwendet wird, so wie es halt ist, wie andere Leute Zigaretten rauchen, nehmen halt Sportler relativ verbreitet Snooze.
Also ich hatte auf jeden Fall Teamkollegen, die es aus dem Grund genommen haben. Also nicht aufgrund dessen, dass man irgendwie dann besser kacken kann oder, keine Ahnung, einen Rausch benötigt, sondern halt aufgrund des Hungers. Und ich hatte auch Teamkollegen, die halt das Erste, was sie gemacht haben, als sie im Bus gekommen sind, sich erstmal zwei Packungen reingelegt haben oder zum Teil auch vier halt, wenn man es übertreibt. Das war dann auch so für mich, so als Neopro, krass zu sehen, dass das Erste, was dann im Bus gemacht wird, erstmal die Snooze-Dose wird gesucht und dann rein die Dinger. Und das ist auch, wenn ihr da draußen unterwegs seid auf dem Rad und ihr seht jemanden, der hinten in der Trikottasche so eine große, runde Behältnis in der Trikottasche hat, dann kannst du davon ausgehen, dass es Snooze ist. Dann könnt ihr mal fragen, ob ihr mal einen probieren dürft.
Zur nächsten Frage. Rauchen Radprofis? Und da kann man eine relativ klare Antwort drauf geben, nämlich?
Nein, also würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest mal nicht zu aktiven Zeiten. Aber ich glaube, alle Radprofis wären generell gute Raucher. Es ist auch ein ehemaliger Radprofi, der ist, glaube ich, Weltrekordhalter im Rauchen mittlerweile. Oder hat zumindest mal behauptet, er hätte einen Weltrekord im Rauchen aufgestellt.
Das ist völlig fraglos. Also 999 Zigaretten an einem Tag, das wird keiner mehr schlagen. Da brauchst du eine Riesenlunge für und die hat nur einer.
Ja, Jan Ulrich hat diesen traurigen Rekord von sich, oder behauptet, diesen traurigen Rekord aufgestellt zu haben. Nee, aber ganz ehrlich, wir rauchen Radprofis. Also was ist das überhaupt für eine Frage? Kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeiner ernsthaft raucht. Eben weil es halt Snooze gibt. Ja.
Nächste Frage war, ist jetzt eigentlich Plan Z und Besenwagen so wie Bushido und Flair?
Nee, ist nicht so. Ich weiß nicht, wer Bushidos Karriere verfolgt hat, aber wir haben das Verhältnis zu Rick Zabel und Plan Z, dem Sportpodcast, haben wir eher so wie das Verhältnis von Abu Chaka, vom Abu Chaka-Clan zu Bushido. Rick hat uns eine Generalvollmacht gegeben über seinen Podcast und der gehört uns. Der kann ja gar nichts machen, ohne dass wir ihm das erlauben oder verbieten.
Völlig richtig. Er wird komplett produziert auch der, wir können ja direkt mal ein bisschen Werbung machen für unseren Zweig-Podcast. Gibt es nämlich auch demnächst wieder mal live in Köln, Live-Podcast, Rick Zabel, auch von Fabian komplett produziert dann.
Flair könnte so Carsten Miegels sein.
Der macht einen Podcast?
Ja, doch, Windkante.
Nie gehört. Wie groß muss ein großes Blatt sein? Also ich würde sagen, ab unter 53 ist kein großes Blatt.
Nee, eigentlich nicht. Habe ich dann aber auch keins.
Ja gut, aber es ist nicht deine Schuld.
Ist nicht meine Schuld, war falsch montiert. Paul, was fährst du da eigentlich immer? Du fährst nur Crossrad. Hast du überhaupt ein großes Blatt?
Ich fahre nur noch kleines Blatt. Für großes Blatt reicht es nicht mehr.
So, jetzt werden wir nach der Aussicht vom Bundesvorsi zur Radbundesliga 2020 gefragt. Das ist natürlich jetzt ein etwas längeres Referat. Vielleicht kannst du das kurz und knapp vermitteln, was da auf uns zukommt 2020.
Ja, das war's schon. Kann ich nichts zu sagen, was willst du hören? Jedes Jahr, so wie jedes Jahr, man sagt, man will Radrennen fahren, aber dann ist es wieder ein Angewichse für die Teamwertung und alle fighten für einen Deutschland-Tour-Platz, der dann auch irgendwo wieder irrelevant ist, weil man sich dafür eigentlich fast schon wieder einkaufen muss, weil es ab diesem Jahr eine Lizenzgebühr gibt von, glaube ich, 3.000 Euro, die man an die UCI zahlen muss, damit man an den, an dieser, ich weiß gar nicht, wie sie heißt.
Pro Series
teilnehmen kann. Von daher, weiß nicht, wie viele Teams das in Deutschland bezahlen. Wir bei LKT bezahlen es nicht. Von daher können wir eh automatisch nicht teilnehmen. Daher fahren wir bei den Bundesliga-Radrennen und gucken uns an, ob die anderen Teams sich gegenseitig in den Eiern kraulen oder auch mit Radrennen fahren wollen. Wie bei richtigen Radrennen.
Wie sieht das bei Lotto Kernhaus aus?
Ich wollte noch mal kurz dazu was sagen. Ist das überhaupt schon sicher, dass man wieder über die Bundesliga-Gesamtwertung bei der Deutschlandtour teilnimmt?
Ja, das sicher ist da nichts. Ich glaube, die wissen selbst nicht, was sie machen wollen, aber sicherlich ist das ein Gradmesser. Aber ich habe jetzt schon von einigen Ecken gehört, dass die Lizenz nicht lösen werden, also die 3.000 Euro nicht bezahlen. Von daher kann es gut sein, dass wir eh automatisch auf 4 Teams runter sind, die das nur bezahlt haben, und dann ist die Nominierung schon durch.
Ja, ich habe gehört, dass die Deutschlandtour eigentlich auch ein bisschen noch mehr wachsen will, auch noch mit mehr World Tour Teams als sowieso schon fahren will. Ich kann mir vorstellen, dass nur noch 2 KT-Teams nächstes Jahr bei der Deutschlandtour starten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die weggehen von den bisherigen Nominierungskriterien. Also ich weiß nicht, wonach es dann gehen wird.
Sponsoren, dann, aber ist ja auch in Ordnung, ja.
Das liegt ja dann im Ermessen des Veranstalters und werden dann wahrscheinlich auch 2 Teams sein, die da fahren, es verdient haben, da zu fahren. Werden wahrscheinlich auch welche nicht fahren, die es verdient hätten. Also das ist halt einfach immer so, wenn es nur begrenzte Startplätze gibt. Ja, sonst, Bundesliga bin ich jetzt sonst nicht so der große Fan von, muss ich auch ja nochmal sagen.
Wer ist denn der beste Nachwuchs im Moment in Deutschland nächstes Jahr? U23, was kommt so?
Ich finde, da sticht keiner heraus. Also ich würde jetzt keinen, wenn du jetzt auf die Bundesliga abzielst, würde ich jetzt keinen sagen, dass man vorher sagt, boah, ja, der zieht das Ding durch. Also ich meine, selbst so einer wie Jonas Rutsch, der überragend war in der U23-Szene international zum Teil, hat in der Bundesliga jetzt auch nicht bei jedem Rennen alle rasiert. Ne? Also es ist schwierig vorherzusagen, wer da gewinnt, finde ich. Oder wer der beste U23-Fahrer wird.
Ja, schwer zu sagen. Zumal wir auch das da ein paar Farm-Teams haben oder Devo-Teams, wie sie heute heißen, die viele von den deutschen Talenten aus den Junioren abgenommen haben in den letzten Jahren, die gar nicht so in der Bundesliga vertreten sind. Die fahren halt bei Sunweb und jetzt im nächsten Jahr bei dem Nachwuchsteam von Wisma Jumbo. Da sind auf jeden Fall einige gute dabei. Ob die jetzt in der Bundesliga in Erscheinung treten, wahrscheinlich eher weniger. Nichtsdestotrotz sind auch in der Bundesliga noch ein paar ganz gute unterwegs und muss man einfach mal abwarten, wie die sich dann so entwickeln. Ne? Da spielen ja immer viele Faktoren mit rein bei so einem jungen Fahrer.
Aber ich kann gerade mal die Rennen nennen, wenn ihr es wollt. Und zwar am 5.4. in Düren, quasi bei euch um die Ecke, dann ab 10.5. in Chemnitz, bei mir im Osten, dann am 16.5. Südpfalz, dann 17.5. Deutsche Bergmeisterschaft in Linden, dann in Öschelbronn, quasi bei Stuttgart am 19.6. Deutsche Meisterschaft Zeitfahren, dann Auenstein am 28.6. am 18.7. in Luckau, das wird übrigens von unserem werten Sponsor, dem Michael Müller, der im LKT gehört, veranstaltet, am 19.7. auch in Luckau, dann Nürburgring am 26.7. dann deutsche Mannschaftszeitfahren gibt es auch wieder, habe ich gehört, darf man diesmal mit 2 Teams fahren, 4 Fahrer, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob du da mehr weißt, Staufi.
100
dann
Kilometer Vierer.
Geht's wieder in Osten nach Sebnitz und dann das Finale in Sauerland, bei der Sauerland-Rundfahrt, was so für mich so das, ja, eigentlich so das eigentlich richtig bedeutendste Rennen ist in der ganzen Serie, wo man sagen kann, das ist halt ein richtiges Radrennen vom Kurs her und von der Fahrweise. Da nehmen die sich halt wirklich richtig auseinander immer noch.
Ja, kann dann jeder, der irgendwo in der Nähe ist, mal gerne hinkommen zu so einem Bundesliga-Rennen. Auch wenn es manchmal vielleicht von innen nicht so spannend ist, weiß man ja von außen nicht, was da so unbedingt abgeht. Und zum Zuschauen ist dann eigentlich doch immer ganz cool, immer so ein relativ hochkarätiges Fahrerfeld in Deutschland zu sehen. Das ja leider nicht mehr so oft zu sehen ist bei den wenigen Profirennen, die man hat.
Ich habe jetzt gerade auch gecheckt und entschuldige mich dafür, dass ich die komplette Folge lang schon Lotto Jumbo gesagt habe. Dabei ist es mittlerweile schon seit einem Jahr Jumbo Visma. Wo jetzt
Visma, Jumbo, viele, Jumbo, Visma.
Jumbo, Visma, Jumbo, ja. Visma. Ich komm auch nicht klar. Egal, zur letzten Fanfrage und vielleicht auch zur wichtigsten, wo steckt Ulle? Ich weiß es nicht, Ich habe gehört, er ist im Schwarzwald, chillt da ab und es geht ihm eigentlich nicht so schlecht, aber genaue Informationen habe ich nicht.
Ist er echt im Schwarzwald?
Das habe ich mal irgendwo gehört, ja. Aber was er da genau macht und wie es ihm wirklich geht, da habe ich keine Infos drüber. Aber mein letzter Stand war, dass er wieder in Deutschland ist, im Schwarzwald. Und
ich meine, mir hätte das sogar der Rick Sauser gesagt.
Ich meine, ich hätte dir das gesagt.
Kann auch sein. Oder der hat's Rick Sauser, unser Schwarzwald-Experte, bitte melde dich, falls du Informationen zu Ulle hast.
Falls du ihn irgendwo gesehen hast, durch den Schwarzwald flitzen sehen.
Oder in der Eisdiele. Da wir ja öfter gefragt werden und da auch immer noch, ich kann es mir gar nicht vorstellen, unsere Besenwagen-Playlist immer wieder ein Thema in Instagram-Stories ist und ihr das anscheinend gar nicht so schlecht fandet, wir aber irgendwie musikalisch zu unbewandert sind, euch die ganze Zeit neue Lieder zu präsentieren, haben wir uns überlegt, wir holen doch da einfach einen ins Boot, dessen Blut die Musik ist.
8000 Watt und Full Force voraus. Die neue Playlist von Besenwagen X 8000 Watt ist jetzt am Start. Da gibt es immer die freshen Tunes für drinnen, draußen oder im Cybernet. Mein Tipp für den ersten Tune ist Automatic featuring Peaches von Wolfram Amadeus. Und ihr wisst Bescheid, Full Force voraus.
Jo. Ja, keine Ahnung, was ich... So, damit bin ich immer schlecht. Mit Tschüss sagen.
Mit Tschüss sagen. Am liebsten würde der Basti auch immer Besenwagen machen. Live.
Ja,
24 Stunden am Tag.
Ich würde am liebsten die ganze Zeit Besenwagen machen und ich kann mich schlecht verabschieden, aber es muss halt sein. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.